Also, wir haben letztes Mal den Anfang von dem Kapitel 38 angeschaut und haben die ersten zwei Petit Tot angeschaut. Und wenn ich nur ganz kurz erinnere, was da war, die erste Petita hat sich eher auch wirklich auf den ersten Satz konzentriert, mit Kol ha'aretz safa achat vedvarim achadim, des Textes, den wir eigentlich auslegen wollen im Bereshit. Und hat die Frage, was dieses Dvarim Achadim heißen könnte, ein bisschen zum Thema gehabt. Die zweite Petita war dann schon allgemeiner. Da haben wir dieses Bild gehabt, das uns ein bisschen Schwierigkeiten gemacht hat, es zu deuten, dass wenn er stößt, wie in einem Rahmen, dann nützt das nichts. Der Tor bleibt weiterhin ein Tor und versteht es nicht. Was in Zusammenhang gebracht wurde mit der Generation des Turmbaus von Babel, dass sie doch relativ knapp nach der Flut sind und da hätten sie eigentlich was draus lernen können, haben sie aber nicht. Und jetzt, ich habe gesagt, es gibt noch mehr Petichtot, wir werden fünf haben, also zwei hatten wir schon. Jetzt kommt die dritte Petichta, Rabbi Jochanan Patach. Rabbi Jochanan hat eröffnet. Den Rabbi Jochanan kennt man sehr gut, auch wenn man Gemara lernt. Das war einer der ganz, ganz wichtigen Gelehrten in Eretz Israel.
Das ist auch schon begegnet.
Ja, genau, der ist uns auch begegnet im Talmud Shiur am Vormittag. Der kommt sehr oft vor.
Ganz am Anfang, wo die Frage war,
Genau, er ist einer von den frühen Amoraim, ziemlich bald nach der Mishnah, aber schon einer danach. Und in Eretz Israel ein ganz prägender. Da der Midrash Rabba ein Text aus Eretz Israel ist, ist es auch schlüssig, dass wir ihn hier auch finden. Aber man findet ihn eben auch im Talmud Bavli. Alles so, Rabbi Jochanan Patach, und jetzt kommt ein Satz aus Mishlei. Mishle hatten wir letztes Mal schon. Mishle sind die Sprüche Salomons, die Gleichsprüche. 17, Kapitel 17, Vers Nummer 13. Meshiv ra'a tachat tuma, lo tamush ra'a mi beto. Bisher heißt das Zitat. Also in diesem Satz in Mishle steht, Meshiv ra'a tachat tuma. Was heißt das?
Der etwas Schlechtes folgen lässt dem Guten.
Genau, er gibt irgendwie zurück, er gibt Retour etwas Schlechtes anstelle von etwas Gutem. Lotta Mushra Ami Beto.
Das Schlechte wird nicht von seinem Haus gehen.
Genau, also das ist ein Satz, in dem Fall müssen wir jetzt nicht unbedingt den Zusammenhang in Mishle nachschauen, weil Mishle hat den Vorteil, dass man die Sätze aus dem Zusammenhang nehmen kann, dass es einfach Sprüche sind. Ja? Ich habe gesagt, normalerweise schauen wir ganz gerne nach, in dem Fall ist es nicht so ein Drama. Der Satz ist relativ flüssig. Wenn ein Mensch etwas Gutes, das ihm getan wurde, mit Schlechtem vergilt, dann wird das wahrscheinlich nicht im Sinne vom lieben Gott sein. Und dann könnte das dazu führen, dass es ihm in seinem Haus auch nicht gut gehen wird.
Measure for measure,
Ja. Amar Rabbi Yochanan, sagt Rabbi Yochanan, Im kidemcha chavecha ba'adashim kadmenu bevasar. Die englische Übersetzung, die ich hier habe, du hast, glaube ich, eine andere im Artscroll, die sagt: If your neighbor first entertained you with lentils and you subsequently entertained him with meat, you are still indebted to him. Das ist schon ein bisschen interpretiert. Also ganz wörtlich lese ich hier eigentlich nur: Wenn er zu dir gekommen ist mit Linsen, dann musst du zu ihm kommen mit Fleisch. Was meint das? Eigentlich würde ich es ja dann besser machen. Also ich könnte mir auch Linsen servieren, wenn er zu mir kommt. Wieso soll ich ihm Fleisch servieren? Lama, warum? Jehu gamal alecha techila, weil er war zu dir zuerst großzügig. Also auch wenn du dann beim Gegengeschäft groß auftischt, dann ist es immer noch so, dass er dich zuerst eingeladen hat. Und du das also auch verstehen sollst, dass er zu dir zuerst großzügig war. Okay. Amar Rabbi Shimon bar Abba, Rabbi Shimon bar Abba sagt, Lo sof davar mishiv ra'a tachat tova. Es ist nicht das Ende der Sache, dass wenn er zurückgibt etwas Schlechtes anstelle von was Guten. Ela afilo mishiv ra'a tachat ra'a lotamush ra'a mibeto. Sondern er geht einen Schritt weiter und sagt, sogar dann, wenn jemand etwas Schlechtes zurückgibt auf etwas Schlechtes, auch dann wird das Schlechte nicht aus seinem Haus weichen. Okay, das ist jetzt extremer.
Graduell abzustufen
eigentlich. Ja. Es steht vor allem in dem Satz in Mischle nicht. Ich würde vorschlagen, dass wir eine gute Quelle relativ leicht finden können, wie er auf das kommt, obwohl es an dem Satz im Mischle nicht steht. Aber die Tora schreibt ja ausdrücklich vor, dass man sich nicht rächen darf und nicht vergelten darf. Und das wäre so ein Fall, ja. Also ich nehme an, dass das so ein bisschen der Hintergrund ist, dass er sagt, naja, das gilt sogar noch mehr. Wenn dir jemand was Schlechtes getan hat, dann darfst du ihm auch nicht heimzahlen. Und er meint, das geht so weit, dass dann das, was hier angedroht wird, dann geht das Schlechte aus seinem Haus nicht weg, dann auch eintritt.
Aber das heißt, das ist jetzt quasi wurscht, die Frage ist dann eigentlich nur, ob ich etwas Schlechtes mache, oder?
Ja, wurscht, dann geht es nicht mehr darum, was war, genau, sondern ihm was Schlechtes bieten, wo es nicht notwendig wäre, sozusagen, ist dann alles eins, richtig.
Ja, ich glaube, in beiden Fällen, das, was man tut, nicht aus eigenem Tun, sondern in Zusammenhang, in vergleichenden Zusammenhang
genau.
setzen
genau.
Mit der Ersthandlung.
Genau. Ich bewirte dich besser als zuvor.
Soll ich das sehen, das ja.
Genau. Oder du hast mir was Böses gemacht, jetzt zahle ich das heim. Also es ist immer der Zusammenhang da zu dem, was vorher war. Ja, das ist ein Gedanke.
Aber das, ich meine, ich finde es trotzdem komisch, weil das, was du jetzt gesagt hast, das wäre ja eine Mitzwa eigentlich im eigentlichen
Sinn. Also ja, aber da steht nicht dabei, Luther Mushra Ami Betoch, also sozusagen, er interpretiert das so, dass diese Konsequenz, wenn du dir das erlaubst, dann geht das schlecht aus deinem Haus nicht mehr raus, also das ist schon was Ernstes.
Ja, aber das Erste, also das, was aus Michelet ist, das ist ja mehr so quasi dahingesetzt. Das ist im Sinne von, ich glaube an die ausgleichende Gerechtigkeit, aber das ist, betrifft jetzt nicht unmittelbar eine Mitzwa, das scheint mir weniger.
Ja, auch wieder wahr.
Also vielleicht
wir kriegen aber noch ein Beispiel. Wir kriegen noch ein Beispiel.
Was mir auch nicht klar ist, was das mit zu tun hat.
Das erfährt man in einer Geschichte bestenfalls immer am Schluss. Bestenfalls. Genau. Richtig. Nein, aber das werden wir lösen. Wir haben ja noch nicht weit gelesen. Jetzt gibt es einen Rabbi Alexandri. Amar Rabbi Alexandri. Meshivra Atachat Torah, She Amra Torah, so wie die Tora sagt, und der bringt jetzt aber etwas anderes, als das, was ich vorhin gemeint habe, dass man sich nicht rächen soll. Der sagt, Kit Yerecha Mor, Sonacharovet Tachat Masao, Vechadalta Me Azov Lo Azov Ta Azov Imo. Das ist eine bekannte Stelle in der Tora, in Schmott, Chaf Gimel Hei, das ist relativ bekannt. Welche Parasha könnte das sein? Das ist relativ bekannt, welche Parasha das ist. Mishpatim. Parasha Mishpatim ist das. Ist eine relativ bekannte Stelle. Wenn du siehst den Esel deines Feindes, der eingeht unter seiner Last, dass du dich dann bemühen sollst, zu helfen, abzuladen, mit dem Besitzer des Esels gemeinsam. Übrigens ist dort in der Stelle in der Tora ein wichtiger Punkt, dass hier steht Imo mit ihm. Also jemand, der Hilfe braucht, kann nicht einfach sagen, Leute, helft mir und ich sitze einstweil in der Sonne und ihr helft mir jetzt den Esel abladen. Sondern der muss schon selber sein eigenes tun. Aber man ist verpflichtet, ihm zu helfen. Und die Tora ist hier sehr, sehr deutlich, wenn das der ist, den du hast.
Das ist ja noch stärker als das, was du gesagt hast. Es geht nicht nur um den Grudge in deinem Herzen, sondern darüber hinaus ist ein konkretes Beispiel für genau das. Okay.
Und jetzt selbstverständlich gilt, dass wenn du ihn nicht hast, sondern er dein Freund ist, wirst du ihm erst recht helfen. Aber was die Tora meint, ist, dann, wenn er dein Verhasster ist, das gibt es doch gar nicht. Sogar dann wirst du ihm ganz sicher helfen, weil das ist eine Situation, der braucht Hilfe und du musst ihm helfen. Und diese Hilfe zu verweigern, wäre nicht okay. Und der Rav Alexandri sagt, das bezieht sich darauf, Alafu Omer, darauf bezieht sich, Meshivra A, Tachat Tova, Luther Musch und so weiter. Dieser schöne Satz im Mischle bezieht sich darauf. Jetzt ist es aber so, wieso Meshivra A Tachat Toba, der verhasste Feind, hat man ja nichts Gutes getan. Sondern das ist jetzt anders zu übersetzen oder anders zu lesen. Meshivra A Tachat Toba, du hättest etwas Gutes zu tun und anstelle des Guten, das du zu tun hättest, nämlich in dem Fall im Helfen, dem Ebel ablassen, tust du was Schlechtes.
Ja.
Und so kann er das auf diese Situation anwenden. Ne?
Das ist aber eine sehr ungewöhnliche Lesart.
Ja, von natürlich, also natürlich. Du kommst ja auch an dritter Stelle. Ja, das Mischief, darum kommt sie wohl auch erst an dritter Stelle, weil das schon eine sehr, sagen wir, freie Lesart ist. Ja? Mhm. Anstelle, dass du was Gutes tust, tust du was Schlechtes. Mhm. Ui, das geht nicht gut aus.
Und ich tue was Schlechtes, weil ich helfe, mit dem Gefühl, dann wird schon sehen, ich bin krass, oder?
Ah, das gibt's auch, das ist aber, glaube ich,
nicht angesprochen. Aber das ist nicht gemeint
hier. Das ist hier, glaube ich, nicht angesprochen.
Weil das schlecht ausgehen, da hinterfrage ich jetzt, was geht schlecht aus, wenn was?
Wenn du die Hilfe verweigerst,
okay,
ja. Dann wird das für dich heißen, dass das Schlechte aus deinem Haus nicht entfernt wird, ja? Das Verbot der Vergeltung in der Form, dass sich jemanden sagt, du hast mir das nicht gegeben, aber ich bin ja nicht so wie du, das existiert in der Tora separat. Ja? Ich glaube nur nicht, dass das hier ist, aber es ist ausdrücklich verboten. Es ist ausdrücklich verboten, zu sagen, na, ich bin ja nicht so wie du.
Das ist die rasche Interpretation von nicht holding a grudge und nicht
revenge. Ja, genau, weil es nicht doppelt steht.
Nein, ich gebe dir meinen Hammer nicht, aber du darfst auch nicht sagen, ich gebe dir deinen den Hammer schon, weil ich nicht so psühen wie andere Leute.
Ja, natürlich. Das bringt Rashi, selbstverständlich. Also das ist eine ganz anerkannte Interpretation. Ja. Mhm. Aber ich glaube, das ist es nicht so hier, aber ja, ist wichtig. Und jetzt, die Frage war ja eigentlich, was hat das jetzt eigentlich mit unserem Thema zu tun? Wir sind beim Thema von Babel. Ja? Also probieren wir es mal. Rabbi Berachia Patar, Kraya Badoro Talalu. Der Rabbi Berachia hat diesen Vers gelöst, dass er sich bezieht auf jene Generationen, nämlich Dora Mabul und Dora Flaga. Dora Mabul ist die Generation der Flut.
Halalu,
jene. Dora Talalu, jene Generationen.
Ach so, okay.
Ja, so wie Herr
Halal. Ja, ich war gerade so voll irritiert. Okay.
Er bezieht das auf jene Generationen, nämlich auf Dora Mabul, die Generation der Flut, und Dora Flaga, die Generation des Turmbaus. Mhm. Wir haben gesagt, das ist wörtlich die Generation der Trennung. Dich tief, dann ist es geschrieben, Achara Mabul, nach der Flut, Vahichola Arzafa Achatut Varim Achadim. Also er meint auch, dass das knapp danach ist. Was meint er, was war das Gute? Was war das Gute?
Das Gute, dass wir ein Common Purpose und eine Sprache hatten.
Ja.
Die Leute hatten eigentlich
vor. Aber wieso meint er das Vergelten? Schlechtes zu vergelten gegen etwas Gutes? Was hat der liebe Gott Gutes getan?
Ja, dass man
er hat den Menschen eine Sprache gelassen. Oder
überleben lassen.
Ja, genau, ich würde das so einfach sehen. Nach der Flut gibt es immerhin ein paar Überlebende. Und die Generation danach hätte dann sagen können, mei, Gott war großzügig, er hat uns überleben lassen, jetzt sollte man vielleicht brav sein. Und auch was Gutes tun im Sinne von seinen Regeln gehorchen. Und das haben sie aber nicht gemacht. Also das Gute, dass es Überlebende nach der Flut gab, haben sie nicht mit Guten vergolten, sondern mit einem Protest. Da steckt natürlich etwas drinnen, so als Hintergedanke, dass das Volk offensichtlich war gegen Gott beim Turmbau, das wir noch gar nicht so genau ausgeführt haben. Aber der Gedanke ist, da waren sie offensichtlich gegen Gott, anstatt dass sie dankbar waren, dass sie überhaupt da sind noch auf der Erde.
Ja, nicht das erste Mal, dass sie offensichtlich sind.
Nicht einmal, weil das erste Mal findet bekanntlich beim Baum der Erkenntnis von Gut und Böse statt. Aber da gibt es noch, zu dem Zeitpunkt gab es noch nicht so viele Präzedenzfälle wie in der Zwischenzeit.
Aber was ich nicht verstehe, warum bringen sie dann diese ganzen Sachen von wegen und mit dem Linsen und dem Fleisch und mit dem... weil das wäre jetzt alles eine Note, nicht gewesen, es wäre auszureichend zu sagen, Rabbi Yochanan hat gesagt und der Rabbi
Stimmt. Das ist oft einfach eine Gelegenheit, die anderen Auslegungen auch irgendwo unterzubringen. Okay. Also wir sind jetzt bei diesem Satz und dann haben wir die Liste, der macht aus dem Satz das und der macht aus dem Satz das. Und das muss natürlich nicht immer alles mit dem, was wir eigentlich suchen, zu tun haben, sondern ist einfach, was haben die Leute zu diesem Satz jetzt gesagt, richtig? Mhm. Darum dauert es auch so lang, bis wir überhaupt dorthin kommen, wo wir eigentlich sein wollten, sozusagen, bei dem Rabbi Berachia. Das haben solche Texte aber immer wieder. Das hast du auch im Talmud, dass gesagt wird, der Rabbi so und so hat gesagt, und weil wir ihn jetzt schon erwähnt haben, erwähnen wir auch, was der Loch gesagt hat, obwohl das gar nicht zum Thema gehört. Mhm. Das kann passieren. Mhm. Gut, ich habe noch mehr Petichtot versprochen. Wir haben noch eine Petichter, unsere vierte Petichter. Yehuda bar Rabbi Patach.
Das war jetzt aber auch noch nicht die Frage von Devarim.
Nicht unbedingt, ich würde das eher, ja, richtig, ich würde das eher allgemein
lesen. Das ist ein ganz allgemein, ja, stimmt, Thema, genau. Was ist ja, alles ja.
Richtig, genau. Also ich glaube, dass ein Teil dieser Petichtot sich hier nicht auf den ersten Satz konzentriert, sondern auf die Geschichte an sich. Wir können dann am Schluss, wenn wir alle fünf angeschaut haben, einmal schauen, wer konzentriert sich auf was. Ja. Das ist allgemein. Die haben sich schlecht verhalten, obwohl sie Grund gehabt hätten, dankbar zu sein. Mhm. Gut, jetzt haben wir einen Yehuda bar Rabbi. Es gibt übrigens an einer anderen Stelle in Bereshit Rabbah einen Yehuda bar Rabbi irgendwer. Also ob der Rabbi einen Namen hatte, weiß ich jetzt nicht. Aber hier haben wir Yehuda bar Rabbi. Ein Judasohn eines Rabbi. Patach eröffnete. Und was kriegen wir jetzt für einen Satz? Jesaja. Ups, da will noch jemand zu uns. Wir kriegen einen Satz aus Jesaja. Kapitel Mem Dalet. Wie viel ist das? Was ist Mem Dalet? Zaunwörter. Da war jemand nicht bei mir im Hebräischkurs.
Oh ja, und kann trotzdem nicht. Sehr verwerflich.
Ich kann sagen, sie war nicht bei mir im Kurs.
Ich gehe auch nicht mit der Ausrede bestehen.
Wenn man nicht bei mir im Kurs war, dann kann man sagen, was hat sie für Ideen, dass ich das lesen sollte.
Also, nämlich 40. Wir können
genau. Sehen. Genau, richtig. Du kannst durchzählen und wirst feststellen, genau, 44. Jesaja 44. Versnummer. Jud und Het ist nicht schwer, das kann man wirklich zählen, außerdem weiß man das meistens. Jutret, umgedreht Chai.
Jutret.
18. Judith 10 und Chet ist 8.
Ja.
Ich lege Wert auf die Zahlenwerte der hebräischen Buchstaben.
Das darfst du machen, das hast du doch gar nicht.
damit ich auch was tue. Okay.
Hallo. Verzeihung, es ist so spät.
Nichts passiert. Nichts passiert, wir haben halt einfach mal angefangen. Also Yehuda bar Rabbi Patach, wir sind gerade an einer Stelle, wo eine neue Petichta beginnt. Okay. Das heißt, es trifft sich ganz gut, dass wir einen neuen Absatz anfangen. Der Yehuda bar Rabbi hat eröffnet mit einer Stelle aus Jesaja, 44,18. Was ist diese Stelle aus Jesaja? Lo yadu ve lo yavinu kitach me'od enehem mihaskil libotam. Punkt, hier ist das Zitat von Jesaja. Fertig. Was heißt das? Lo yadu ve lo yavinu.
Sie sehen nicht und sie verstehen nicht.
Mhm, genau. Kitach me'ot enehem.
Wenn ihre Augen verschmiert
sind. Ja, genau. Ihre Augen sind verschmiert, so dass sie nicht sehen können. Mehaskil libotam. Verstehen, ja. Mehaskil würde ich sagen, verstehen, ja.
Wenn ich sehe, ist da ihre Herzen.
Der Herzen, ja,
zu ihnen kommt.
Levavot. Lev hat den Plural Levavot oder Libot.
Warum frage ich mich eh öfter, warum versteht man mit dem Herzen?
Ich glaube, das ist eine häufige Metapher, das Herz für das Gefühl.
Aber ist das, also das heißt, wenn es um sagen wir Gottesfurcht geht, würden Sie eher sagen, man sollte es mit dem Herzen verstehen, weil ich meine, sonst ist, ich finde das eine ganz kulturell interessante Frage.
Würde ich annehmen. Ich habe jetzt nicht so genau nachgeschaut, wann mit dem Herzen verstehen überall wo vorkommt, aber für solche Sachen wie Gottesfurcht würde es passen, ja. Jedenfalls beklagt sich Jesaja, sie verstehen nicht, sie wissen nicht und sie verstehen nicht. Ihre Augen sind verschmiert, sodass sie nicht sehen können. Und ihr Herz erfasst irgendetwas nicht. Okay, und jetzt soll sich dieser Satz auf was beziehen? Hasahu Dichtiv, das ist das, was geschrieben ist in Bereshit, 6. Kapitel 4, Waffe 6 und Dalet ist 4. Hanoflim hayu ba'aretz bayamim ha'hem. Ups, was ist das? Nephilim, Entschuldigung. Ich habe schon den Kommentar in den Texten eingelesen. Hanephilim, genau.
Die Riesen waren auf der Erde, genau. Und in den jenen Tagen.
In jenen Tagen, ganz genau. Jetzt möchte ich, dass wir den Satz nachschauen. Wer weiß auswendig, übrigens um nachzuschauen, vor der Nacht, das liebst du. Wer weiß auswendig, wo ungefähr das ist?
Das ist ein Bereshit, oder?
Das ist auch ziemlich am Anfang.
Danach,
ja, das ist ziemlich am Anfang. Wer sind diese Nephilim?
Auf welchem Papier sind wir? Vom Donnerstag noch oder vom 9.
Ja.
Das ist jetzt Nummer 4, nur der 4 steht unten und uns der Text ist dann.
Genau.
Fängt dann mit Yehuda Barelli.
Ah, okay.
Also Verdacht, Yehuda Barelli, Verdacht.
Okay.
Das heißt, das ist der 4 richtig
also,
oben.
Es ist noch Parashat Bereshit, aber schon ziemlich gegen Ende von Parashat Bereshit. Wo wir schon haben, dass sich die Menschheit nicht gut entwickelt. Bereshit 6.4. Da können wir nachschauen. Bereshit 6.4. Hanephilim hayu ba'aretz bayamim ha'hem vegam acherechen asher yavo'u bnei ha'elohim el bnot ha'adam vayaldu lahem chema ha'giborim asher me'olam anshei Hashem.
Ja, jetzt
hast du es. Hanephilim hayu ba'aretz bayamim ha'hem vegam acherechen. Und ich habe jetzt so weit gelesen, wie wir es brauchen. Das ist etwas weiter, als auf unserem Zettel steht. Weil ich habe schon gesagt, es ist oft so, dass wenn so ein Zitat kommt in einem Midrash oder auch in einer Talmudstelle, dass man wissen sollte, wie es weitergeht. Weil möglicherweise ist die Pointe genau dort, wo dieses Zitat
kommt,
was nicht mehr steht. Weil die Texte erwarten, dass selbst alles auswendig ist. Also Hanephilim hayu ba'aretz bayamim ha'hem vegam achareichem. Die Nephilim waren im Land in jenen Tagen und auch danach. Jetzt ist die ganz super große Frage, wer sind die Nephilim? Wer hat eine Übersetzung? Ich habe eine Übersetzung, da steht die Nephilim.
Ich auch,
das ist die, ja. Das ist die Möglichkeit, sich rauszuwursteln, in den Übersetzungen.
Das sind dieselben, die Spione verschreckt haben, steht hier.
Kinder keins oder noch viel später?
Ein bisschen später, schon später. Es gibt ja einen bekannten Rashi dazu. Die Nephilim heißen so, Al-Shem Shinaflu. Nafal heißt ja bekanntlich fallen. Ja? Also sie heißen so, weil so wie Nofel, jemand fällt. Ja? Hanephilim Al-Shem Shinaflu, weil sie gefallen sind. Vehipilu et ha'olam, und sie bewirkten, dass die Welt fiel.
Aber das finde ich nicht logisch.
Und außerdem sagt uns dann Rashi, dass das Wort auf Hebräisch einfach Riesen bedeutet. Das ist also auch eine mögliche Übersetzung, dass Leute einfach die Nephilim mit die Riesen übersetzen.
Aber
es gab damals die Riesen im Land.
Gut,
das
aber
ist zwar ein dialekter Pschad, aber weniger spannend. Genau.
Aber was meint Rashi mit Fallen?
Naja, wie kommt der Fall? Also er kommt nicht, er bringt das natürlich aus einem Midrash. Und jetzt verrate ich euch ein ganz tolles Geheimnis. Er bringt das tatsächlich aus mit Midrash Rabbah Bereshit, den wir hier haben, aber aus einem viel früheren Kapitel, nämlich zu der Stelle im Text. Ja. Also dort wird das gebracht. Auch in anderen Midrashim, wenn Bereshit Rabbah Kapitel 26 wäre das schon. Du hast das, du könntest das nachschauen. Von dort hat er es. Dort gibt es eine lange Liste. Es ist ein bisschen viel. Da gibt es eine lange Liste, was diese Nephilim sind. Und eine Interpretation dazu ist, sie heißen Nephilim, weil sie selbst gefallen sind und bewirkt haben, dass die Welt fällt, was wohl spirituell zu verstehen ist. Sie sind gefallen im Sinn, dass sie nicht ihre Standards eingehalten haben und damit auch bewirkt haben, dass die Welt gefallen ist.
Und welche Standards?
Das, was Gott von ihnen will, Gesetze, an einen Gott glauben. In dem Fall könnten wir einfach sagen, 7 mochetische Gebote. Ja, an einen Gott glauben, sich nicht gegenseitig umzubringen, sich nicht gegenseitig auszurauben, das wäre ja schon mal was. Ja. Ist natürlich keine Tora, aber die berühmten 7 mochetischen Gebote
sollte immer gelten.
Menschheit, alles so. In dem Sinn sind sie gefallen und haben damit bewirkt, dass die Welt fällt.
Aber blöde Frage, aber das ist doch noch vor Noah, also können, oder?
Ja, nein, das ist gar und da ist Noah jetzt die, doch, das ist vor der Flut. Da ist, weil das gerade, wir haben vorhin gerade überlegt, ob es ein Parashat Bereshit und ein Parashat Noah ist, ja? Und da ist jetzt der Punkt, wo ich gesagt habe, um den es eigentlich geht. Es steht hier, sie waren damals auf der Erde, diese Nephilim, bei Yamim Hahem, Vegam Acharechen. Und jetzt kann ich sagen, okay, vorher und nachher waren sie da, zum Beispiel vor der Flut und nach der Flut, weil solche Menschen Kerle, da, mit denen nicht wirklich was anzufangen war. Genau.
Ich will nicht die Partie aufhalten, aber ich frage trotzdem, wo kommen sie her? Wer sind sie?
Das ist eine sehr schwierige Stelle, wo es verschiedene Deutungen gibt.
Eine Pauschalantwort, wenn es eine gibt, die ist so allgemeine. Oder gibt es die eben nicht?
Na, die Sache mit Nafal ist das, was am meisten gebracht wird, so wie Rashi es hier bringt, weil sie gefallen sind.
Ja schon, aber dann müsste es so da sein.
Genau, richtig.
Wenn es das kompliziert macht, dann
gibt es mehr dazu, was aber jetzt für uns nicht relevant ist. Ja? Sondern hier geht es darum, diese Wesen, die gefallen sind, die waren da vorher und nachher. Und das ist genau das, was wir hier wollen. Wir wollen hier darauf hinaus, sozusagen die Menschheit hat nicht ausreichend gelernt. Sie hätten eigentlich lernen können, dass sowas, dass der Weg nicht der richtige war. Und das ist ihnen aber nicht gelungen. Schauen wir, wie es im Text weitergeht. Also dieser Yehuda Barabi sagt dann, Lahava lehon lemelav min kamayei. Sie haben nicht die richtigen Schlussfolgerungen gezogen von dem, was vorher war. Etma dor hamabul midor enosh. Die Generation der Flut hätte eigentlich lernen können von der Generation von Enosh. Wieso die Generation von Enosh? Was ist das für eine Zeit? Das ist dann, wenn sie mit dem Götzendienst beginnen. Wobei das jetzt auch eine Interpretation ist, steht nicht wörtlich so im Text. Im Text steht, sie begannen, Gottes Namen auszurufen und das wird interpretiert als in einer nicht richtigen Weise auszurufen. Und Dora Flagar, die Generation von Babel, hätte lernen sollen von der Flut, haben sie aber nicht. Denn wir sehen dann nach der Flut, Dichtiv, Acharamabul, Vachichol, Haaretz und so weiter. Die ganze Erde war wieder einig, aber halt anscheinend nicht einig in den richtigen Dingen. Also hier geht es darum, dass die Gefallenen, und das Jesaja-Zitat bezieht sich natürlich darauf, sie verstehen nicht, also Gott predigt schon, bei Jesaja ist es, Gott predigt schon und sie wollen es nicht hören, sie verstehen es nicht, obwohl sie es eigentlich hören könnten. Ne? Und da sagt er, das war damals auch so, die Nephilim, die Fallenden, hat es gegeben vorher und nachher, sie haben es nicht und nicht verstanden. Das war unsere vierte Petichter. Ich habe euch 5 versprochen, also eine haben wir noch.
Aber ist es nicht offensichtlich, dass sie es nicht verstanden haben? Wenn sie es nicht verstanden hätten, wie sie es nicht gemacht haben.
Ja. Natürlich.
Aber ich glaube, der Vorwurf soll hier ausgesprochen werden.
Ich denke, es geht ja ein bisschen darum, was ist sozusagen der wesentliche Punkt in der Geschichte. Also jeder dieser Rabbiner, der eine Petichter bringt, nimmt sich einen anderen Satz raus. Und das ist jetzt nicht einfach nur ein Sport, was fällt ihnen ein, sondern er setzt mit dem Satz, den er auswählt, auch noch einen Schwerpunkt. Das ist bei ihm das Motto, unter das er die Geschichte stellt. Ja. Und der stellt jetzt, den sein Motto ist, sie haben nicht gelernt.
Die haben nicht gelernt, die haben
Gutes mit Schlechten vergolten, ja.
Woher hätten Sie denn das wissen sollen, ohne Tora?
Wir nehmen schon an, dass die Menschen eine Idee hatten, was gerecht ist, dass man nicht den anderen umbringt und aushaben soll. Das nehmen wir schon an.
Die goldene Regel gibt es in jeder Religion auf Erde.
Also, ja. Dass man eine Idee davon hatte, wo es lang gehen sollte und sich aber nicht dran gehalten hat.
Ist das Jesaja-Zitat hier, um noch einmal ein Schäuferl draufzulegen darauf, dass die sich schlecht verhalten? Oder
es könnte sein, dass er hier auch, wie ich im ersten Schüler gesagt habe, den Jesaja sozusagen mitinterpretiert.
Aha.
Also er interpretiert, dass ich auch das Jesaja-Zitat darauf beziehen kann.
Mhm. Also das von, warum wird der Satz dann jedes Mal am Ende wiederholt eigentlich?
Sie kommen sozusagen alle mit ihren verschiedenen Auslegungen immer bei diesem Satz raus, ja. Und was hier gemeint ist, ist, dass der Abstand nicht allzu lang war zwischen der einen und der anderen Generation. So wie wir es vorhin in der dritten auch schon hatten. Ja? Nur in der dritten Gedichte bei Rabbi Jochanan war der Schwerpunkt, es wurde ihnen was Gutes getan, dass sie noch am Leben sind, und sie haben das mit Schlechtem vergolten. Und jetzt ist der Schwerpunkt, sie haben es nicht gelernt.
Aha. Okay.
Eine haben wir noch, Nummer 5.
Ich meine, ich habe jetzt nur ein bisschen ein anderes Verständnis von dem davor.
Gut.
Von wegen, es wurde ihnen was Gutes getan und sie haben es mit Schlechtem vergolten. Ja. Weil das Zitat ist ja das mit dem Donkey und mit dem, wo eigentlich dein Feind etwas Gutes
trotzdem.
Und ich meine, Hashem hat die Teile der Erde vernichtet.
Du meinst,
das ist Schlechtes. Wir lesen das jetzt so ganz fein
Bin ich einverstanden.
Sie hätten sich trotzdem zusammenreißen müssen.
Sie sind ganz, ganz sauer, weil das mit der Flut passiert ist. Aber auch wenn du ganz, ganz sauer bist,
musst du
trotzdem in dem Sinn was Gutes tun, als du dich an die Regeln hältst.
Finde ich auch ein stärkeres Beispiel.
Nein, ist gut. Gefällt mir. Sehr gut, danke. Gut, Nummer 5. Rabbi Azaria Patach. Rabbi Azaria, was nimmt der jetzt? Jirmiyahu, nun Aleph, nun ist 50 und Aleph ist 1. Jirmiyahu 51, das ist ziemlich weit hinten in Jirmiyahu, wo nicht mehr alle Leute brav das Buch Jirmiyahu lesen. Und der Vers Nummer Tet, das können wir zählen. Wie viel ist Tet? Tet ist 9, das sollte nicht allzu schwierig sein. Da gibt es alles so einen Vers. Wir werden gleich bemerken, wo es da klingelt. Repino et Babel velo nirpata. Izvu havenelech ish learzo. Kinaga el hashamayim mishpata. Venisa ad shechakim. Das ist der erste Zitat. Es ist ziemlich leicht, hier die Stichwörter zu sehen, die uns interessieren. Repino et Babel. Babel, Babylon. Ja? Mhm. Wir reden von Babel. Also, das ist naheliegend. Repino et Babel velo nirpata. Was heißt denn das?
Sie ist nicht geheilt worden.
Genau. Wir hätten sie geheilt. Also, wir heilten sie, wir hätten sie geheilt. Aber sie ist nicht geheilt worden. Verlasst sie und es soll jeder gehen in sein Land. Kinaga el hashamayim mishpata. Das ist natürlich jetzt auch ein. Das ist das, was es im Jeremiahu heißt. Das, was sie angestellt hat, das berührt den Himmel. Ja? Aber hier passt das natürlich auch, das auf den Turm von Babel zu interpretieren, der ja auch dazu gedacht war, den Himmel zu berühren. Ja? Also, denn es berührt den Himmel, es berührt bis zum Himmel hinauf. Mishpata, ihr Gericht, also das, was sie halt angestellt hat. Menisa Adshechakim. Und wird erhoben bis in die Sphären. Und jetzt legt er das aus, ich habe es eh schon verraten, ja? Repino et Babel bedor Enosh. Wir hätten sie geheilt in der Generation von Enosh, da gab es sozusagen noch eine Chance. Belonir Petal, sie wurde aber nicht geheilt, bedor Hamabul in der Generation der Flut. Das war der Punkt, wo Gott festgestellt hat, Ausschluss vorbei. Es wurde aber eine Lech, ich el Arzo, verlasst sie und geht dann jeder in sein Land. Das ist, weil Chichola Arza verachat, das ist natürlich jetzt nicht dieser eine Satz, weil Chichola Arza verachat, der würde gar nicht gerade passen, sondern das ist die ganze Geschichte. Ja? Das ist die ganze Geschichte, dass sie dann zerstreut werden nach dem Turmbau von Babel. Also der Rabbi Azaria hat hier diese Stelle in Jeremiah gefunden, dass er gefunden hat, die passt aber sehr gut, nicht nur auf den Kontext, in dem Jeremiah das sagt, da geht es natürlich darum, dass das Babylon in seiner Zeit von Gott getadelt wird, das, was ihr aufführt, das schreit zum Himmel und Gott wird schauen, dass das nicht so weitergeht und wird euch richten. Und hier meint er, das passt aber sehr, sehr gut auf die Zeiten von Flut und Turm von Babel, da hätte man das schon anwenden können, diesen Satz. Ist natürlich eine anachronistische Anwendung, das ist in einem Midrasch kein Problem. Gut, das waren die Petichtot. Also, wie gesagt, ich meine, dass jede Petichta so ein bisschen einen anderen Schwerpunkt setzt. Und die erste hat sich mehr wirklich auf den einen Satz konzentriert, auf Safar Achat und Varim Achadim und mit diesen Wörtern Safar und Davare gespielt. Bei der zweiten haben wir das Bild gehabt, ob die Methode wirkungsvoll war. Du kannst versuchen, den so oft zu schlagen, aber es wird nichts nützen, wenn du die falsche Methode anwendest. Dann haben wir gehabt den Rabbi Jochanan mit Gutes für Böses vergelten. Und dann haben wir gehabt den Yehuda Bar Rabbi mit Sie haben nichts gelernt aus dem, was vorher geschehen ist, der Menschheit. Und der Rabbi Azaria hat einfach einen Satz, der sich auf Babel viel, viel später bezieht. Dass es seine Chance gegeben hätte, aber Babel hat seine Chance verspielt, auf diese Geschichte gelegt, wo er dann eben das anwendet, es wäre möglich gewesen, das hinzukriegen, aber sie haben die Gelegenheit verpasst und darum sind sie zerstreut worden in alle Richtungen. Auch hier bei der fünften Petichta, er legt natürlich auch diesen Satz in Jeremiah aus. Was soll bei Jeremiah heißen, jeder gehe in sein Land, weil es schreit jetzt zum Himmel, was Babel gemacht hat. Das ist vielleicht auch im Jeremiah ein bisschen eine schwierigere Stelle, was will ich damit? Und er legt natürlich auch den Satz in Jeremiah aus, indem er das anwendet.
Ich finde es so interessant, weil es so eine Freiwilligkeit hat und nicht zur Streuung. Ja, jeder gehe in sein Land, naja, das ist dann...
Ja, nur der, so wie es der Midrasch macht, natürlich dann nicht. Ja. Jeder wird gehen in sein Land. Genau, wird gegangen werden.
Aber die Geschichte heißt, weil sie sich nicht verstehen können, sie können nicht bleiben. Also sie müssen gehen, weil sie nicht bleiben können, weil sie sich bestimmt nicht verstehen, oder?
Das stimmt, also es ist eine Konsequenz. Es
ergibt sich.
Das Nelech ist halt diese Imperfektform, die wir heute als Zukunft übersetzen im modernen Ivrit. Aber wir müssen bedenken, das biblische Ivrit hatte ja nicht Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, sondern hatte abgeschlossene Aspekte und nicht abgeschlossene Aspekte. Und das nicht abgeschlossene kann jetzt heißen, es soll so sein oder es wird so sein. Ja? Also Nelech, sie werden gehen, ein jeder in sein Land oder es gehe ein jeder in sein Land. Und je nachdem kann es natürlich so freiwillig klingen, es soll jetzt jeder gehen. Aber es kann auch heißen, das wird jetzt kommen, jeder wird in sein Land gehen, ob er wollt oder nicht, ihr werdet das machen.
Gibt es Imperativ? Im biblischen
ja, Imperativ gibt es schon, der ist eindeutig.
Und der ist
aber
da nicht.
Diese Imperfektformen sind, können sowohl Zukunft als auch Aufforderung sein. Und es ist oft so, dass eine Übersetzung das interpretiert. Ob etwas sein soll oder sein wird, ist sehr wohl ein Unterschied. Und im Bibeltext muss das nicht eindeutig sein. Naja. Oder es ist vielleicht aus dem Zusammenhang schon. Ja. Und eine Übersetzung, die das so oder so übersetzt, macht ein Statement. Wie
also
das
interpretiert
versteht.
Es zwangsläufig erst
genau,
recht wieder.
Genau. Da muss man aufpassen, dass da Übersetzungen enorm viel interpretieren. Gut, das waren also diese Petichtot. Irgendwie wollten wir auch einmal sozusagen zu einem normalen Text. Das Kapitel Nummer 6 ist jetzt keine Petichta mehr. Schauen wir uns das noch an, obwohl wir heute schon ziemlich fortgeschritten sind. Aber ich denke, das leisten wir uns noch. Und dann werden wir springen und übermorgen, wenn wir mit dem Midrasch weitermachen, werden wir dann ganz hinten im Kapitel 38 den Abraham begegnen.
Was gibt es denn alles im Midrasch? Wenn du gesagt hast, es ist jetzt keine Petichta mehr, was gibt es für Modi?
Sehr, sehr oft findet man in einem Midrasch Maschalim. Gleichnisse.
Ah.
Ich glaube, wir werden auch hier jetzt eines, ich bin jetzt nicht ganz sicher, schauen wir gleich. Schauen wir mal. Rabbi Elazar, Rabbi Yochanan, das ist übrigens auch typisch. Wir finden einmal zwei Meinungen, sonst wäre es ja kein jüdischer Text. Ich meine, das ist ja klar, ja? Rabbi Elazar, Rabbi Yochanan. Die englische Übersetzung, die ich da habe, kommt gleich mit dem Rabbi Elazar und dann mit dem Rabbi Yochanan. Aber ich habe hier als Headline im hebräischen Text Rabbi Elazar, Rabbi Yochanan. Es gibt zwei Meinungen, eine von Rabbi Elazar und eine von Rabbi Yochanan. Rabbi Elazar Omer, Udvarim Achadim, Diborim Achadim. Jetzt sind wir endlich dort, wo wir eigentlich am Anfang hin wollten. Wir legen jetzt mal den ersten Satz aus. Ja? Das, was wir dann überspringen werden, legt einfach dann die Sätze dazwischen aus. Ja? Jetzt legen wir endlich mal den ersten Satz aus. Was heißt Dvarim Achadim? Wir haben gesagt, dieses Achadim kann ich übersetzen mit einige oder einheitliche. Da gibt es doch verschiedene Ideen, was das heißen kann. Und er sagt, Diborim Achadim, einige Aussprüche. Die englische Übersetzung, die wir hier haben, interpretiert das bereits und sagt Veiled Deeds, verschleierte Taten. Das steht meines Erachtens nicht so wörtlich da, außer ich bin jetzt nicht sicher, ob vielleicht diese englische Übersetzung eine andere Textvorlage hatte. In Midrashim ist es durchaus möglich, dass in Manuskripten verschiedene Textvarianten waren. Ja? Oder er hat es schon interpretiert. Was gemeint ist, ist, man sagt Verschiedenes, das heißt, es ist nicht so klar. Wenn ich einige Sachen sage, mal so, dann bin ich nicht so klar, dann verschleiere ich, was ich eigentlich will. Und das ist der Punkt, um den es hier geht. Die Taten der Generation der Flut, die waren offensichtlich. Also die waren einst so schlechte Menschen, dass das offensichtlich war, die haben geraubt und alles Mögliche angestellt und das wusste man, das war offen. Die Taten der Generation der Trennung, Lonit Paresh, die waren nicht offensichtlich. Das meint er mit Dvarim Achadim. Sie haben nicht so genau gesagt, aber was sie eigentlich machen.
Wenn du einen fetten Turm baust,
das ist schon relativ offensichtlich. Okay, das ist ein Einwand, den lasse ich gelten. Ja. Wobei wir kriegen jetzt dann gleich ohnehin ganz bekannte Interpretation, warum sie den Turm gebaut haben, aber im Text der Tora steht das nicht so klar. Also da steht, dass sie einen hohen Turm bauen, aber was das Motiv war, ist so ein bisschen verschleiert. Das könnte ich lassen.
Zugeben.
Genau. Jetzt, andere Interpretation. Udvarim Achadim, She'amru Udvarim Chadim, Al Hashem, Elokeinu Hashem Echad. Sie haben starke, scharfe Wörter gesagt, Echad und Chad, wir nehmen nur das Aleph weg. Übrigens im Aramäischen ist es ja auch tatsächlich so, dass Chad für eins von Echad mit abgefallenem Aleph existiert. Also dieses Wortspiel ist extrem naheliegend. Echad kann ja auch hart sein, aber hart auf Hebräisch heißt auch was anderes, nämlich scharf. Sie haben scharfe Wörter, spitze, scharfe Wörter gesprochen, nämlich gegen Gott, gegen den einen Gott.
Also sie haben alle in einer Sprache spitze Wörter gegen Gott gesprochen.
Ja, aber es steht ja darin Achadim. Also auch wenn ich aus Achadim Chadim mache, ist es Mehrzahl. Also brauche ich zwei Adressaten, gegen die sie gesprochen haben. Und sie haben schlecht gesprochen gegen Gott und gegen einen anderen, wo wir irgendwo den Begriff Echad finden, damit wir ihn identifizieren können, sozusagen. Das ist ein Zitat aus Jecheskel. Echad haya Abraham ba'aret, das steht in Propheten Jecheskel. Abraham war einer im Land, im Sinn von einzig, einzigartig. Also sie haben sich gegen Gott gewandt und gegen Abraham. Weil das sind die beiden, wo wir Achad finden.
Ja, sehe ich ein, aber Abraham hat noch gar nicht gelebt zu der Zeit, oder?
Abraham hat zu der Zeit schon gelebt, weil Abraham ist dann, wenn Gott das erste Mal zu ihm spricht, im Parashat Lech Lecha, über 70 Jahre. Und das heißt, er war beim Turmbau von Babel dabei.
Das ist aber, echt?
Ja, genau.
Oh, okay.
Wird zumindest im Allgemeinen so verstanden. Ja? Mhm. Also hier ist die Annahme, dass der junge Abraham, der hat sich vielleicht gerade, weil er das miterlebt hat, auch so entwickelt. Das kann ein Denkanstoß für ihn gewesen sein. Mhm. Der Blödsinn, den die da machen, da mache ich nicht mit. Also das ist eine Annahme, die auch die übliche Kalkulation ist, wann Abraham gelebt hat. Dann, wenn Gott zu Abraham spricht, ist Abraham schon recht ein alter Mann. Und dann, wenn er überhaupt einmal Kinder bekommt, ist er recht ein alter Mann. Also man muss bedenken, wir haben bevor wir den Abraham kennenlernen, im Parashat Lech Lecha, ist er schon 70 Jahre in der Welt und macht einiges mit. Das sind natürlich, ist natürlich auch eine Gelegenheit für Midrashim, sich da ein bisschen was vorzustellen, was da alles gewesen sein könnte. Jetzt, was haben Sie gesagt? Also, dass Sie schlecht über Gott gesprochen haben, das werden wir noch näher ausführen, aber da kann man leicht verstehen, Sie haben rebelliert gegen Gott durch diesen Turm, den Sie in den Himmel gebaut haben. Ja. Was haben Sie schlecht über Abraham gesagt, wenn wir noch gar nichts über Abraham wissen? Amu, Abraham se preda akarahu enomolit. Dieser Abraham ist ein unfruchtbares Maultier. Ja, genau. Da hat sie eine, übrigens, da ist sowas auch drinnen. Da hat sie so eine Tabelle, wer wann gelebt hat. Das ist manchmal sehr, sehr anschaulich. Genau. Genau. Sie haben gesagt, dieser Abraham, der kann ja nicht einmal Kinder zeugen. Also haben sie ihn deshalb verachtet.
Ah ja. Ja, das ist in der Gesellschaft, also grundsätzlich, das ist ja in solchen Gesellschaften.
Ja, das kann durchaus sein. Und dann haben sie natürlich auch was Schlechtes gegen Gott gesagt.
Das ist das, was sie gegen Abraham
gesagt haben. Al-Hashem Elokeinu Amru. Ja, also gegen Abraham haben sie gesagt, der ist unfruchtbar, der kann ja nicht einmal Kinder zeugen. Und über Hashem haben sie gesagt, Lo kol himenu lavur lo eta elyonim veliten lanu eta tachtonim. Das steht ihm nicht zu, diesem Gott, ja, was der erdreistet sich, ja, dass er den Himmel für sich nimmt und uns nur die unteren Sphären gibt. Wir wollen also vom Himmel auch ein Stück. Ela bo ovene aselanu migdal. Kommt und wir machen seinen Turm. Vena ase avodat kochavim berosho. Und wir machen ein Götzenbild auf diesem Turm obendrauf.
Woher haben Sie das bitte? Entschuldigung, wir haben ein Götzenbild obendrauf.
Ja, ein Götzenbild obendrauf. Und wenn ich kein Sheriff Beyada. Und in das Götzenbild geben wir ein Schwert in seine Hand. Das wird dann so richtig, ist eine lustige Metapher, das wird dann so richtig bedrohlich ausschauen. Wenn da oben auf dem Himmelsturm eine Statue mit einem Schwert drauf ist, dann wird das Gott sehr beeindruckt sein. Ja, wird Gott sich fürchten, ganz genau. Ich finde das auch lustig.
Aber das verstehe ich jetzt endlich. Ich habe beim letzten Mal nicht verstanden, warum es so schlimm war, diesen Turm gebaut zu haben. Aber
jetzt kriegen wir langsam die guten Gründe. Genau. Und das wird dann so ausschauen. Immerhin, hier steht Keilo. Also Sie haben, soweit haben Sie schon noch kapiert, dass das nur so ausschaut, als ob. Aber diese Statue wird so ausschauen, als ob diese Statue mit Gott, gegen Gott Krieg führen würde. Also Sie wollten eine Kriegserklärung machen. Wir sind nicht einverstanden. Fertig.
Und wie kommen wir auf das? Das haben Sie gesagt.
Der Gedanke hier ist, Sie bauen einen hohen Turm, also Sie wollen in den Himmel hinauf. Und wie kann ich das interpretieren? Dass Ihnen die Erde nicht gut genug war, Sie wollten auch was
im Himmel bekommen. Ich auch Gott.
Genau, ich kann auch Gott spielen. Ja, richtig. Wir zeigen sehen, wir können das auch. Jetzt, da war Acher, das ist übrigens, ja?
Entschuldigung, ich finde das so lustig, weil quasi, wenn Ihnen eh klar ist, dass Sie nicht ganz rauskommen und quasi nur
zeigen wollen,
wir das passt und alles. Das ja. ist so eine quasi eigentlich sehr, sehr intensive religiöse Auseinandersetzung.
Ja. Nein, es ist, ich würde es so verstehen, wie du sagst, als eine Art von Protestnote.
Ja,
also sie wissen schon, das ist nur Keilo, das schaut so aus, als würde ein Krieg führen, aber sie wollen sagen, wir sind nicht einverstanden, wir protestieren. Ja? Und dann schauen wir mal, was er sagt. Okay, wir haben dann gesehen, was er sagt.
Ich würde die Leute alle unbedingt Mount Everest erklären. Unbedingt, gut sein. Man steht Schlange. Ja.
Um zu zeigen, wer man ist, ja. Also es ist sicher auch eine Hybris. Da war Acher eine andere Auslegung. Das ist übrigens im Midrashim ganz, ganz oft. Wir haben eine, weil du vorhin gefragt hast, was ist typisch. Wir haben eine Auslegung und jetzt kommt eine andere Auslegung und die wird immer eingeleitet mit, also sehr oft eingeleitet mit dieser Phrase, da war Acher, ein anderes Wort. Das heißt, jetzt weiß ich, diese Meinung ist abgeschlossen, jetzt kommt die nächste Meinung. Mhm. Also was ist dieses da war Acher, anderes Wort? Udvarim Achadim, Udvarim Achudim. Achadim, wir denken, das hat irgendwas mit 1 zu tun. Die erste Auslegung war, es geht um darum, dass sie was hatten gegen Leute, die wir mit 1 in Verbindung gebracht haben. Das war A Gott, B Abraham. Aber die andere Auslegung ist jetzt, sie im Volk waren 1, sie waren vereinigt. Sie hatten einige Worte, einige im Sinn von einig sein Worte. Mhm. Oder sie waren überhaupt einig in der Gesellschaft. Jetzt kriegen wir einen Fall vom biblischen Sozialismus. Ja, sorry. Masche beyad ze, beyad ze, und masche beyad ze, beyad ze. Sie haben gemeinsames kollektive Besitz gehabt. Was in der Hand des einen war, war in der Hand des anderen. Und was in der Hand des anderen war, war in der Hand des einen. Ne?
Das ist doch schön.
Ist doch nett, genau. Also sie hatten einen kollektiven Besitz. Daher Dvarim Achadim. Hier Achudim.
Ja.
Hier spielt natürlich hinein, dass ich da war als Wort und als Sache
besetzen
kann. Und das sind jetzt gemeinsame Sachen. Ja, sie hatten gemeinsame Sachen. Dann Rabbanan Amre, Safa Achat. Mashal. Die Rabbanan haben jetzt gesagt, zu Safa Achat, zur Frage, wir haben jetzt Dvarim Achadim ausgelegt und haben diese Auslegung befunden, sie waren einig in ihren Besitztümern, in ihren Sachen. Und jetzt kommen wir zu Safa Achat, eine Sprache. Und hier hat auf meinem Zettel der Druck ausgelassen, jetzt muss ich den weniger groß gedruckten Zettel nehmen, hab schon. Mashal, ein Gleichnis. Ich habe gesagt, wir kriegen ein Mashal. Wenn man Midrash liest, ist das eines der allerersten Dinge, es kommen ständig Gleichnisse vor. Und es ist so eine Faustregel bei diesen Gleichnissen. Natürlich überlegt man, soll man überlegen, was ist jetzt gemeint? Also wer ist jetzt der liebe Gott in diesem Gleichnis oder wer ist das Volk in diesem Gleichnis? Es ist oft so bei Gleichnissen, dass es das Gleichnis auch nicht hundertprozentig stimmt. Weil ein Mashal ist immer nur ein Mashal. Ja? Jeder Vergleich hinkt sozusagen. Also es ist auch ganz gut, Mashalim nicht überzuinterpretieren, dass wirklich jedes Detail irgendwo hineingelesen werden muss. Aber natürlich schaut man dann schon, was entspricht wem. Also schauen wir mal. Mashal, le'echad shehayalo martef shel yayin. Es hatte jemand einen Weinkeller. Patach havit rishona. Er hat das erste Fass geöffnet. Und matza shel chometz. Und er hat festgestellt, es ist sauer geworden. Shnia, und matza shel chometz. Und er hat das zweite aufgemacht und ist auch sauer gewesen. Schlishit umatza shel chometz. Und das dritte hat er aufgemacht und es ist wieder sauer. Ha meshapo dechula bisha. Und daraus kann er jetzt schließen, dass die alle verdorben sind. Er hat drei Fässer aufgemacht, alle sind verdorben. Jetzt schaut er nicht alle Fässer neu durch, sondern kommt zum Schluss, alle diese Fässer sind verdorben. Jetzt, das soll ein Mashal sein auf Safa Achat. Wer ist der Besitzer des Weinkellers?
Gott.
Der Weinberg, den wir hüten sollen, das ist ohnehin ein sehr häufiges Bild. Also die Weinfässer sind die Menschen, die sind sauer geworden.
Ja.
Und sie haben alle das Gleiche gerettet. Und in Wirklichkeit musste Gott nicht alle einzeln durchschauen. Nicht, dass er das nicht hätte können, ja. Aber wenn sie alle dieselben Worte sagen, dann irgendwann ist die Statistik so weit, dass man weiß, okay, das gilt jetzt für alle. Amar Rabbi Eliezer, sagt Rabbi Eliezer. Ise kashe sheshe omer la melech o ani o ata be palatin. Rabbi Eliezer sagt, was ist schlimmer? Der, der zum König sagt, o ani o ata, entweder ich oder du werden im Palast sein. O sheshe omer ani be palatin.
Wie in Rom?
Ja, ja, natürlich, das ist ein griechisches Fremdwort, ja, Palatin. Midrash aus der Midrash aus dieser Zeit schwimmt in griechischen, meistens griechischen, seltener lateinischen Fremdwörtern.
Palatin ist ein generelles griechisches Fremdwort, das wusste ich nicht.
Ich kann nachschauen im Jastorf, wo es genau herkommt. Müsst mal schauen. Aber dass hier ein nicht-hebräisches Wort verwendet wird für Palast, das ist keine besondere. Gerade typischerweise Wörter aus der Politik, aus dem Handelswesen, aus dem Staatswesen sind natürlich oft Fremdwörter gewesen, die typischerweise verballhornt das Griechisch waren. Also jedenfalls, die Frage, die Rabbi Eliezer aufwirft, ist, was ist schlimmer? Einer sagt zum König, oder ich oder du werden im Palast sein. Und der andere sagt, ich werde im Palast sein und du nicht. Was ist schlimmer? Bevadai sukashe, der Letztere, che omer la melech anibe palatin velo ata. Ich werde im Palast sein und du nicht. Und so ist die Generation der Flut. Kach dor hamabul amru. Ma Jadai kina avadnu umanu il kinifgabo dor haflaga amru lokol himeno shehibur lo etaol elionim beliten lano etatachtonim. Was ist hier das Problem? Hier wird wieder die Generation der Flut mit der Generation des Turmbaus verglichen. Das wird offensichtlich hier sehr, sehr oft gemacht. Was ist hier sein Punkt? Dass die Generation der Flut
schlimmer ist als die Generation der
Dispersion. Genau, richtig.
Weil die Erdbeeren sind die sagen, du nicht.
Genau, gar nicht, richtig, richtig. Und die Generation der Trennung, die hat gesagt, na, wir streiten uns jetzt um den Himmel, aber entweder du oder ich, wir kriegen den Himmel, ne? Dann das nächste, was haben sie gemacht? Bo ovena azela no migdal, kommt und wir machen uns einen Turm. Mena azeh avodat kochavim, das hatten wir schon. Das kann übrigens durchaus passieren in einem Midrash-Text, dass sich so ein Motiv wiederholt. Mhm. Weil das in der einen Auslegung ein Motiv war und dieses Motiv ist halt so allgemein bekannt gewesen und in der Auslegung von dem anderen kommt das wieder. Also das kennen wir jetzt schon. Wir machen uns einen Turm und geben darauf ein Götzenbild, der ein Schwert in die Hand bekommt und das soll dann ausschauen, als würden wir mit ihm Krieg führen.
Das, was ich vorhin gesagt habe, das ist eine intensive theologische Auseinandersetzung im zweiten Fall, während die ersten so. Fragen für sich gar nicht
glauben. Wir glauben gar nicht, genau.
Ja. Okay.
Und jetzt kommt eine Anmerkung dazu. Von der Generation der Flut hat niemand überlebt. Also niemand, aber außer denen, die in der Arche waren, hat niemand überlebt. Die vom Turmbau von Babel wurden zwar zerstreut, man kann sich schon vorstellen, dass da auch nicht alles sehr lieblich zugegangen ist, aber wir erfahren nicht, dass jetzt fast alle tot waren. Also von denen sind viel mehr übergeblieben. Das heißt, dass Dorhamabul irgendwie schlimmer gewesen sein muss als Dorhaflaga. Und jetzt kriegen wir dazu einen neuen Gedanken. Wieso? Ela Dorhamabul Alidesha Yushav Shetufim Bergesel. Die Generation der Flut hat geraubt, und zwar gewaltsam. Also nicht nur gestohlen, sondern geraubt im Sinne von den Umbringern, um ihn zu berauben. Shene Emar. Und da gibt es jetzt einen Satz aus Iov zu diesem Zweck.
Können wir das nachschauen,
irgendwie? Wenn du willst. Ich habe eher eine Frage. Stimmt, ja, richtig. Das zweite IFZ-Zitat schon, ja, richtig. Das zweite IFZ-Zitat schon, genau. Gvolot yesh yago adech gazlu vareu. Vor allem habe ich eine Frage zu dem IFZ-Zitat. Vielleicht ist jetzt der Zusammenhang, wo steht, nicht so das dramatisch, aber wie geht sich das aus mit einem IFZ-Zitat? Es gibt ganz verschiedene Meinungen, wann Iow gelebt hat. Das Buch ist ganz verschieden datierbar. Und das könnte hier eine Interpretationslinie sein, die Iow ganz alt datiert. Dann geht sich das aus, dass der Iow schon was zu tun hat in dieser Generation. Aber jedenfalls ist die Pointe, weil sie einander umgebracht haben und beraubt haben, Lefichach, Lonischta, Jermehem, Bleta. Darum ist von ihnen keiner übergeblieben, weil er hat gesagt, Gott, das geht zu weit.
Warum das und, ich meine...
Wir kommen gleich dazu.
Ich meine, warum sagst du das mit ihr vor bei mehreren Jahren, oder wer war das?
Achso,
Haben wir das auch gesagt, stimmt.
Nein, es kann auch anachronistisch sein, natürlich. Aber beim IO fällt mir halt auf, dass es ganz verschiedene Datierungen gibt. Und man könnte es also auch so lesen. Ja, bei mir im Jahr ist es eindeutig, weil er gelebt hat. Dadurch gibt es da keine Möglichkeit.
Aber ich finde bei dem auch, ich meine, bei mir jetzt, wie kommt er auf die Idee, dieses Zitat als Konkretisierung dafür zu verwenden, dass wir gesagt haben, die sind schlimmer? Gibt es da einfach ein Wort oder hat er einfach irgendwas genommen?
Ich hätte an dieses Gislu WRU gedacht, dass das besonders schlimmer ist. Sie haben Geselraub geübt und sind zu schlecht gewesen. Also Gesel ist was besonders Schlimmes.
Steht hier zum ersten Mal oder kommt es ihm danach auch vor, dass die rauben?
In der Generation der Flut Raub war, das ist offen im Text.
Aha, ja, das weiß nur ich nicht, mit anderen Worten.
Genau. Das Raub in der Generation von der Flut war, das ist klar.
Okay.
Das ist klar. Ja. Das setzen die voraus, weil das ist eindeutig.
Okay, dann ist aber auch klar, warum wir dieses Zitat aussucht, wenn das dann dort ist.
Weil er sagt, dass hier steht, dass das besonders schlimm ist. Ja? Mhm. Und darum hat Gott nichts übergelassen von ihnen. Aval Elo, Al-Hideshayu Ohavim, Se'etze, die mochten einander. Shene Emma, die Generation von Stunde von Babel, das war ein Gemeinschaftsprojekt. Shene Emma, Vayichola Aretz, Safa'achat. Da steht, das ist die Interpretation von, was ist Safa'achat, eine Sprache. Sie waren sich einig, sie haben das alle gemeinsam gemacht. Ja. Ich meine, wir haben uns zwar jetzt amüsiert über dieses Projekt mit dem Turm, wo oben eine Statue mit einem Schwert in der Hand steht, aber sie waren alle einig. Und das ist doch etwas. Das ist doch eigentlich etwas Gutes, wenn die Menschen einig sind. Und da ist der liebe Gott großzügiger. Das ist ein sehr interessanter Midrasch. Weil das, es kommt jetzt gleich wieder ein Zitat, wo das ziemlich intensiv wird. Also jetzt haben wir wieder, sie waren alle von einer Sprache, drum ist von ihnen übergeblieben. Rabbi Omer Gadol HaShalom, Rabbi sagt, groß ist der Friede. She'afilu Israel Ovdim Avodat Kochavim, sogar dann, wenn Israel Götzendienst betreibt. Ve Shalom Benehem, aber es ist Frieden unter ihnen. Amar Hamakom. Ich habe Avodat Kochavim stehen. Hast du Avodat Zara? Ja, ist beides. Das ist einfach, in manchen Manuskripten musste man Avodat Zara auf Avodat Kochavim umschreiben wegen der Zäsur. Sternenanbieter.
Ja.
Entschuldigung für die Frage, die gehört nicht zum Thema, aber wer sind Zäsur?
Christliche. Das war sehr, sehr oft, das finden wir auch in Talmudstellen, dass auf die Kochabim eine Chiffre ist für Nichtjuden, weil wenn etwas irgendwie nicht Positives über Nichtjuden stand, dann gab es Probleme. Also hat man geschrieben, die Sternenanbeter, um den Eindruck zu erwecken, das waren die alten Heiden von damals, aber selbstverständlich nicht heutige nichtjüdische Leute. Also, dass in einem Text steht Avodat Kochabim, ein Sternenbild, und in einem anderen Text steht Avodah Zarah für Götzenbild, das ist Textgeschichte.
Du hast da ein anderes, basierend auf einem anderen Manuskript, das finde ich interessant.
Das ist durchaus möglich. Ich habe ausgedruckt eine ziemliche Standard-Edition, die auch die ist, die ich da in dem Buch habe, aber ich habe sie von Sefaria ausgedruckt, um das Handout zu machen, weil das einfach praktisch ist, es im Internet zu nehmen. Und die haben eine Edition aus vielleicht 18, irgendwas 90 oder so, als Vorlage, also überlegt beruflichen Gründen. Und du hast eine Edition, die mittlerweile angeschaute Handschriften berücksichtigt. Generell ist beim Midrasch die Überlieferungssituation auch nicht so gut wie beim Talmud Bavli. Und es sei euch verraten, dass auch im Talmud Bavli gibt es Textvarianten in Manuskripten. Und wenn man bei einer Talmudstelle ein besonderes Problem hat, ist es gar nicht schlecht, nachschauen zu gehen, was es denn für Varianten gäbe. Beziehungsweise sieht man es auch beim Talmud-Lernen, dass zum Beispiel, wenn Rashi etwas erklärt, dass man dann bemerkt, hoppala, der hat eine andere Textvariante als die, die wir gedruckt haben, weil es Varianten gibt. Das ist überhaupt keine Frage. Und mit Rashim wurden noch etwas weniger intensiv und daher auch weniger sorgfältig übersetzt, überliefert als der Talmud Bavli. Beim Talmud Yerushalmi ist die Überlieferungsgeschichte überhaupt eine einzige Katastrophe. Also es gibt einfach nicht so viele Manuskripte. Also Textvarianten sind kein Grund, sich irgendwie zu schrecken. Darum habe ich auch vorhin gemeint, ich war nicht sicher, ob diese englische Übersetzung interpretiert oder wörtlich eine andere Vorlage hat. Das ist beides möglich. Also jedenfalls, ganz eine wichtige Lehre hier, Rabbi Omer, Rabbi sagt, Gadol HaShalom, groß ist der Friede, She'afilo Yisrael uvdim avudat kochavim, ve'shalom benehem, sogar wenn Israel, also das jüdische Volk, Götzendienst betreibt, aber es ist bei ihnen Frieden, zwischen ihnen Frieden, Amaha makom kivyachol eniyachol lishlot bahem, dann sagt Gott sozusagen, das ist natürlich eine Metapher, daher kivyachol sozusagen, ich kann ihnen jetzt nichts tun, weil sie sind ja so brav und einig und das ist ein Plus und da kommt da nicht die volle Härte durch. Kivan, Shishalom Benehem, solange Frieden ist zwischen ihnen. Und jetzt kriegen wir dafür einen Belegvers, Shene Emar. Hoshea, das ist jetzt leicht, Dalet, wie viel ist das? 4, genau. Und Yud Zayin? 17, genau. Ah, sie hat einen schon mal Zettel. Yud ist 10 und Zayin ist 7, genau. Wir werden das irgendwann trainieren.
Ja.
Im Herbst muss ich es können, sonst muss ich unter den Tisch kriechen und unten sitzen.
Aber
da wirst du es auch können. Genau. Man kann ja, man tut es dann nur nicht.
Eine Stelle in Hosea, die sagt, Chabur Atzabehem Ephraim Hanachlo. Der Ephraim ist vereint. Blöderweise war er vereint im Götzendienst. Das ist der Hintergrund, der hier nicht so wörtlich steht. Ja, in meiner Übersetzung ist es ausbuchstabiert. Ephraim ist vereint, nämlich im Götzendienst. Also lass ihn in Ruhe, weil er vereint ist. Aval mische nechleku mahu omer, wenn sie eine Machloket haben, wenn das jüdische Volk nicht einig ist, was sagt er dann? Das ist der gleiche Prophet Hosea, das ist vielleicht auch relevant, dass es immerhin beim gleichen Propheten ist, aber anderes Kapitel, Kapitel Jud ist wie viel? Jud ist immer noch 10, genau, und Bet ist 2, das war nicht schwer, genau. Das schaffen wir. Kalaklibam ata yeshamu. Ihr Herz ist geteilt, sie sind untereinander uneinig und jetzt werden sie schuldig gesprochen. Eine starke Aussage. Hala mata gadol hashalom usnua hamachloket. Jetzt hast du gesagt, der Friede ist groß und die Michloket ist verhasst. Gut, ein bisschen was geht noch. Und Dvarim Achadim, haben immer noch eine Möglichkeit zu sagen, was ist Dvarim Achadim? Ma'aseh Dor HaMabul nit Paresh, aval Ma'aseh Dor HaPlagalo nit Paresh. Das hatten wir auch schon, dieses Motiv. Die Taten von der Generation der Flut waren offen und die Taten von der Generation des Turmbaus waren nicht offen. Da war Acher, eine andere Sache, Udvarim Achadim, She'amru Dvarim Chidim, sie haben scharfe Sachen gesagt, Imru, Achat Le'ele, Fetal Tafresh Nunvavshana, einmal in 1656 Jahre. Harakia mit Motet, bebt das Himmelsgewölbe. Bo'uvena Azes Mochot, kommt und machen wir Stützen. Das kennen wir schon, eine im Norden, eine im Süden, eine im Westen. Und diese hier, nämlich in Babel, das soll die sein vom Osten. Das ist das, was geschrieben ist. Vachichola Arza Fa'achat und Varim Achadim. Das haben wir jetzt schon gehabt.
Ja, ja. Was ist da jetzt mehr? Wir hatten ja vorher gesagt, dass man muss jetzt aus den Achadim sind ja auch mehrere. Und was haben Sie für verschiedene Sachen gesagt?
Nein, hier ist die Auslegung auf Achadim, auf scharf. Sie haben scharfe Sachen gesagt. Aber hier ist die Interpretation scharfe Sachen, wird hier nicht verwendet, wir machen die Statue mit dem Schwert gegen Gott oder wir reden schlecht gegen Abraham, sondern Interpretation scharfe Sachen wird hier mit etwas zusammengefügt, was wir von woanders schon kannten, nämlich wir machen diese vier Stützen für das Firmament. Ich würde scharf hier als scharfsinnig vielleicht auch interpretieren. Ja? Wir machen jetzt ganz was Intelligentes. Wir bauen jetzt, Entschuldigung, nein, ich wollte sagen, wir bauen jetzt Wasserstoffautos. nein, habe ich nicht gesagt. Wir machen jetzt ganz,
so viel Dummheit,
wir machen jetzt ganz intelligente Technologie, um Gott zu überlisten. Ja? Aber wir sehen hier auch sehr gut, und das ist mit den Midrasch-Texten ganz typisch, dass ein Motiv, das sozusagen auf dem Markt war, diese Texte waren ja am Anfang auch mündlich. Und dieser Gedanke, sie hatten diese Idee, das Firmament wackelt, dann bauen sie die Stützen, dieser Gedanke war geläufig. Und der eine verwendet diesen Gedanken in seinem Text und der andere verwendet diesen Gedanken in seinem Text. Und wenn man das dann irgendwann zusammengeschrieben hat zu einem ganzen Buch, kommt das halt zweimal vor.
Ist ja auch sehr beunruhigend, die Idee, das ist doch bei Asterix und Obelix auch.
Ja, an das muss ich auch denken.
Wer ist hier Cäsar?
Ja.